nur durch diese Entwicklung, die die Frauen bei mir auch selber durchgehen, selber machen, diese Eigenverantwortung zu übernehmen, das gibt dir so einen Selbstbewusstseins-Push. Also auf einmal geht es nicht mehr um Geld.
Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, wir bereden heute ein Thema, das wir tatsächlich noch, lasst mich kurz überlegen, nein, tatsächlich noch gar nicht hatten, nämlich das Thema Finanzen bzw. persönliche Finanzen. Und wen könnte ich da Besseres haben als the Goddess of Finance sozusagen, Madame Moneypenny, Natascha Wegelin. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Das war jetzt ein Intro. Jetzt muss ich auch liefern, ne?
Pressure is
no
on.
No pressure.
Genau.
Ja, danke für die Einladung.
Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Wir haben auch schon einige Events, ganz analoge Events, live und in Farbe gerockt. Und daher kenne ich natürlich auch schon deinen ganzen Background. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die dir vielleicht folgen und sehen, was du machst. Du hast ja auch ein ganz spannendes Buch geschrieben, aber noch gar nicht so richtig eingetaucht sind, warum du das eigentlich machst, was du heute machst. Du hattest in deinem persönlichen Leben einen Moment, wo du gemerkt hast, du solltest dich mal mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen. Welcher war das?
Ja, das war mein, ich nenne ihn immer den 18.000 Euro Aha-Moment. Da ging es darum, dass ich, als ich mein erstes Unternehmen damals gegründet habe, ist auch schon 7, 8 Jahre her ungefähr, wgsuche.de, da durfte ich mich dann entscheiden, ob ich in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen möchte. Als Gesellschafterin geht man ja als Selbstständige, kümmert sich das so. Und dann habe ich mein Kreuzchen bei Nein gemacht und dachte so, ja Mensch, richtig gute Entscheidung. Hatte ja gehört, das bringt nicht so viel. Gesetzliche Rente bewahrheitet sich ja gerade auch wieder so ein bisschen. Also sieht ja sehr stark danach aus, als würde sich da auch noch einiges tun. Ja, dann stand ich aber so ein bisschen da und dachte, ja okay, also so ganz ohne ist vielleicht auch nicht so die beste Idee. Und fand mich dann kurzum in dem Büro von einer, ja, kostenlosen, unabhängigen Finanzberaterin in Anführungsstrichen wieder, die mir eine private Rentenversicherung verkauft hat, die nicht so richtig gut zu mir, eigentlich weiß ich nicht, zu wem auf der Welt diese Versicherung hätte passen sollen. Aber ja, und ich habe das abgeschlossen, weil ich wusste es nicht besser, hatte auch keine Lust, mich damit zu beschäftigen und so weiter. Und dann habe ich das abgeschlossen und nach 3 Jahren dann mir dann doch mal den Vertrag angeschaut, was da eigentlich so genau drinsteht. Weil Papa hat dann auch mal gefragt, ach Mensch, du, was ist das denn eigentlich? Ich so, ja, ja, die war nett, die Frau. Also, wird schon alles gut gegangen sein. Naja, und da habe ich dann eben gesehen, dass es eben nicht das richtige Produkt für mich war. Und habe mich daraufhin dann ja eigentlich auf den Hosenboden gesetzt und dachte so, es kann nicht wahr sein, dass du, ich sag mal in Anführungsstrichen, als aufgeklärte, emanzipierte Frau so bei Finanzen dann so gar keinen Schimmer hast. Und dann habe ich eben angefangen, mich mit Altersvorsorge zu beschäftigen. Also so ein bisschen nach dem Do-it-yourself-System, weil ich dann echt so, boah, ich kann niemandem trauen auf der Welt. Nur meine Kohle. Und ja, so bin ich in das Thema gekommen und habe dann eben angefangen, darüber zu schreiben auf madamoneypenny.de. Es hat ja als kleiner Blog angefangen, ohne großartige, ich sage jetzt mal, unternehmerische Ambitionen im ersten Moment. Hat sich ja dann jetzt glücklicherweise doch auch ein bisschen anders entwickelt. Aber genau, das war also so nach dem Scratch-Your-Own-Itch-System, dass ich dachte, okay, wo soll ich denn jetzt eigentlich anfangen mit der Informationsbeschaffung und habe mich da nirgendwo so richtig gut abgeholt gefühlt. Deswegen habe ich gedacht, gut, dann muss ich
selber machen.
Einer muss ja machen.
Musst du ran.
Muss ich ran.
Und sag mal, jetzt in deiner aktuellen Arbeit beobachtest du, dass es bei den Menschen, die sich mit dem Thema Finanzen jetzt auseinandersetzen, immer irgend so einen Schmerzmoment gab?
Teils. Also da kann man vielleicht sogar so ein bisschen mehr vom Alter drauf schließen. Also ich habe eine Zielgruppe, die, ich sag mal so bei, also eine Kernzielgruppe, die so bei Mitte 30 anfängt und dann eigentlich mehr oder weniger Ende offen, aber ich sag mal so bei 50 50-55, so die Kernzielgruppe, dann hört die quasi auf. Und natürlich so in den, ich sag mal, Ende 40ern, Anfang 50ern, Scheidungsrate geht hoch. Da stehen dann schon so ein paar Frauen vor meiner Tür, die sich dann so denken, upsie, jetzt ist Heiland in Not. Irgendein Krisenerlebnis dann, Mann gestorben, Scheidung steht ins Haus, all solche Sachen oder irgendwie gesundheitliche Herausforderungen, die halt vielleicht dann viel Geld kosten. Und ja, da setze ich aber bei den Jungen an,
ja.
dass die im besten Fall mit einem komplett anderen Mindset und einer eigenen Eigenverantwortung halt, ja, das so regeln, dass es so weit halt nicht kommt später.
Hat es dich denn überrascht, wie viele, ja, in deinem Fall, Frauen tatsächlich nicht unabhängig sind?
Jein. Also, ja, man lebt ja so ein bisschen, oder ich lebe ja auch so ein bisschen in meiner Bubble, ne?
Ja,
also klar, natürlich. Ich hatte natürlich irgendwie meine Freundin und die meisten haben irgendwie studiert und verdienen irgendwie auch ganz gutes Geld und so. Aber trotzdem hört bei denen dann auch es irgendwann auf.
Mhm.
Spätestens, wenn Kinder ins Haus stehen. Mhm. Also da ist eigentlich, spätestens da werden alle feministischen Grundsätze einfach mal über Bord geworfen. Und das Finanzielle dann halt. Dann halt meistens auch, tritt dann einfach in den Hintergrund. Ich habe schon das Gefühl, dass sich gerade viel ändert. Also bei der älteren Generation wundert mich das natürlich überhaupt nicht. Die sind einfach so aufgewachsen, die wurden so sozialisiert. Aber bei den Jüngeren habe ich echt, ja, bin ich guter Hoffnung, dass sie das auf jeden Fall mal anders machen, ja.
Dann deine Anfänge mit dem Blog. Du hast gesagt, es gab diesen Moment of Truth sozusagen, wo du gemerkt hast, okay, gut, irgendwie in den Spiegel geschaut. Okay, ich habe da extrem viel Nachholbedarf. Dann hast du angefangen. Wann hast du gemerkt, oh, es gibt nicht nur mich da draußen, die sich mit dem Thema beschäftigt und beschäftigen will, sondern es gibt mehr Menschen da draußen, die es interessiert?
Wahrscheinlich relativ spät, ehrlich gesagt. Also dieser Blog war für mich, also ich hatte mich da so ein bisschen in die Finanzblogger-Szene, von der ich ja vorher gar nicht wusste, dass die gibt, so ein bisschen reingefummelt und dachte dann, naja gut, wenn die darüber schreiben, kannst du auch darüber schreiben. Und die Intention dahinter war aber eigentlich, mir Hilfe zu holen von unabhängigen Experten, von diesen Bloggern. Also ich bin eigentlich in diese Blogger-Szene reingegangen, damit die mir Tipps geben, so auf meine Blogartikel. Deswegen habe ich da so auch diese ganze Reise mit dieser Beraterin und so weiter alles runtergeschrieben und immer gehofft, dass jemand in den Kommentaren mir Ratschläge gibt. Dann habe ich so meine engsten Freundinnen gefragt, wie macht ihr das denn? Ach ja, müsste ich auch mal machen und so. Und dann habe ich den Kreis ein bisschen erweitert und dann kam halt schnell so dieses, ja, ach, Frauen interessieren sich ja gar nicht dafür. Ich so, wow,
was für ein Klischee.
Ja, genau, was für ein Klischee. Und das hat mich aber auch nochmal so gepiekst, dass ich dachte so, nee, das kann ich nicht akzeptieren.
Ja.
So, ich beweise euch mal das Gegenteil. Ja, so ist dann gekommen.
Jetzt bist du ja relativ groß und stark da draußen, eine der Pionierinnen tatsächlich. Ich habe es vorhin ganz kurz gesagt. Du hast ein Buch geschrieben. Es gibt eine riesengroße Gruppe. Wie groß ist die Gruppe? Wie viele Leute erreichst du jetzt so?
Also die Facebook-Gruppe, genau, das ist die geschlossene Facebook-Gruppe, wo halt nur Frauen reinkommen. Also das ist ja schon so mein Ansatz, da auch so einen geschützten Raum zu bieten. Ah, da müssten drin sein so um die 55.000,
wow.
57.000,
oh
so um den
Gott.
Dreh. Ja, das ist echt explodiert in den letzten 18 Monaten. Gab es so einen richtigen Schwung.
Ja.
Ja, ansonsten, genau, über einen Podcast, der läuft eigentlich auch wie geschnitten Brot. Da haben wir jetzt, ich glaube, der ist noch kein Jahr alt. Nee, Dezember, Nikolaus letzten Jahres haben wir den angefangen. Und jetzt sind wir, glaube ich, bei über 2 Millionen Downloads.
Ja, Wahnsinn.
Also schon ganz gut.
Da ist was los in dem Thema.
Da ist was los.
Ja,
da ist was los. Und es zeigt ja auch, dass das Thema durchaus relevant ist, aber es hat einfach nur das Angebot gefehlt.
Ja, absolut.
Bis jetzt. Ja.
Jetzt höre ich hier zu unserem Podcast und stelle so fest, oh, okay, da piekst mich gerade jemand. Mhm. Ich habe mich noch nie mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt, zumindest noch nicht so, dass ich besonders breites Wissen habe. Wo fange ich an?
Also erstmal kann ich beruhigen, besonders so mega breites Wissen braucht man eigentlich gar nicht.
Mhm.
Klar, es wirkt immer sehr wie ein Dschungel von außen, gerade mit irgendwelchen Aktien und Optionen. Aber 99% davon braucht man halt gar nicht. Sondern worüber man sich dann informieren sollte, also so mache ich es halt auch, ist halt die Börse.
Mhm.
Wie funktioniert die Börse? Weil da entsteht Vermögen. So kann ich Vermögensaufbau betreiben, indem ich mein Geld investiere. So, dass es mehr wird über einen sehr langen Zeitraum. Und das ist an der Börse komplett gegeben, obwohl jetzt wahrscheinlich bei einigen die Alarmglocken, ja, aber mein Papa hat Geld mit Telekom-Aktien verloren, ja, meine auch. So. Es geht natürlich schon darum zu verstehen, wie so Dinge funktionieren und halt Fehler nicht zu machen. Und Wenn man jetzt aber vollkommen unbefleckt an die Sache rangeht, sage ich immer, der erste Schritt ist erstmal Status Quo-Aufnahme. So, was habe ich denn eigentlich? Was habe ich für Versicherungen? Ist da noch irgendwie ein Bausparer? Habe ich ein kleines Fonddepot von Oma mal geerbt? Ja. Oder so, einfach mal da reingucken. Was habe ich? Ganz neutral, gar nicht bewerten. Einfach nur Stück für Stück Scheuklappen auf, rein in diese Papiere. Erstmal aufschreiben, was ich so alles habe, was habe ich für Vermögenswerte und was habe ich eben auch für Schulden. Mhm. So. Und in welche Richtung bewegt sich das eigentlich gerade? Das ist schon mal ja ein sehr guter Anfangspunkt, auch erstmal sich selber für dieses Thema zu sensibilisieren. Also ich würde es nicht direkt Börsenbuch lesen, sondern erstmal, okay, wie funktioniert denn eigentlich Geld und wie entsteht denn Vermögen und wie halt eben nicht. Die Mechanik dahinter ist ja sehr, sehr simpel. Ja, also wie werde ich vermögend? Ich verdiene Geld. Spare einen Teil davon, also verjuckel nicht alles. Und den Teil, den ich spare, den investiere ich so, dass er mehr wird. So.
Klingt extrem einfach.
Es ist simpel.
Ja.
Aber wir wissen ja auch, common knowledge is not common practice.
Ja.
Also das Wissen und diese tollen Weisheiten sind ja alle da draußen, aber ja, dennoch setzen es einfach sehr, sehr wenige um. Das habe ich auch in den letzten Jahren gelernt, weil ich bin eigentlich so, ja, gib mir ein Buch und ich mache halt, was drinsteht.
Ja.
So.
Ja.
Aber die meisten Menschen machen das nicht so. Sondern die brauchen halt noch mehr Guidance,
ja,
und mehr Händchen halten und nochmal Tritt in den Allerwertesten. So.
Ja. Jetzt habe ich so eine Grundrecherche gemacht, habe geguckt, so was kommt rein, was gebe ich auch raus. Mhm. Ja, vielleicht beobachte ich mich auch eine Zeit lang, schreibe mal auf, so wie viel gebe ich eigentlich für
genau,
was auf,
ja,
und solche Sachen.
Mhm.
Und jetzt merke ich aber so für den nächsten Schritt, so wie du gerade gesagt hast, brauche ich mehr Guidance, brauche ich jemanden. Du hattest damals eine Beraterin, die offensichtlich, sagen wir mal, eine Lösung für dich gewählt hat, die vielleicht nicht so gut war.
Ja. Ja, ja.
Warum auch immer. Es gibt ja ganz viele Vertreter und Vertreterinnen da draußen, von Finanzprodukten auch. Mhm. Wem kann ich denn vertrauen?
Hauptsächlich dir selber. Deinem eigenen Wissen. Also das ist eigentlich mein Ansatz. Ne? Also ich sag halt, klar, für Versicherung macht es schon Sinn, sich jemanden zu holen. Und das ist dann ein Honorarberater am besten. Also ich bin da an jemanden damals geraten, das ist eine sogenannte Provisionsberatung war das. Die sagen vorne rum, es kostet alles nichts und ist alles ganz unabhängig. Dürfen die auch so sagen, qua Definition. Aber die bekommen dann natürlich eine Provision von den Versicherungen hintenrum, deren Produkte sie dir verkaufen. Dann könnte man jetzt sagen, naja, okay, aber wenn die Versicherung die Provision bezahlt, ist mir das ja wurscht.
Ja, ja.
Ja, woher holt die Versicherung das Geld natürlich von meinen Beiträgen?
Tralala,
ja. Da schließt sich dann der Kreis. Also ja, ganz kostenlos ist das dann doch nicht. Also im Gegenteil, es ist sehr, sehr teuer, wenn man mal guckt, welche Gebühren da alles so abgehen. Und es ist natürlich auch ein gewisser Interessenskonflikt. Je mehr die Person mir verkauft, desto mehr Geld verdienen sie.
Klar.
So, relativ easy.
Kann sie nicht neutral sein.
Genau,
ja, ja.
Fehler im System. Und demgegenüber gibt es aber auch noch die sogenannten Honorarberatungen. Und da ist ganz normales Dienstleistungsverhältnis. Du sagst, das hätte gerne eine Rentenversicherung. Das und das sind vielleicht meine Kriterien, soll irgendwie nachhaltig sein oder keine Ahnung was. Und dann sagt ihr dir, jo, ich koste 150 Euro die Stunde, wir brauchen 5 Stunden, das ist das Paket. Und sagst du, jo, machen wir. Und dann bezahlst du den hinterher. Also ob du dann die Versicherung abschließt oder nicht, ist dem relativ wurscht, weil er bekommt ja sein Geld direkt von dir. Und das ist meiner Meinung nach dann wirklich unabhängig, weil auch im letzten Moment kannst du da sagen, ach nee, will ich doch nicht. Und der versucht dich nicht da irgendwie noch reinzustupsen.
Hilft es denn, wenn ich ein bestimmtes Ziel im Auge habe, dass ich sage, ich spare jetzt auf XY?
Ich finde ganz extrem, ja.
Hm.
Auf jeden Fall. Also bei mir ist ja Altersvorsorge tatsächlich das Thema wegen weiblicher Altersarmut. Und ja, dafür ich muss ja zumindest mal wissen, okay, wie viel Geld brauche ich denn im Alter überhaupt?
Ja.
So, und das ist ja dann schon mein Ziel. Und da muss ich halt ein bisschen rückwärts rechnen. Okay, ja, so viel brauche ich später. Das heißt, wie viel muss ich denn jetzt sparen und investieren, dass das hinten dann auch rauskommt? Das ist, glaube ich, ein Fehler, den viele machen, sich nicht mal hinzusetzen und das mal kurz auszurechnen. Da gibt es Online-Rechner, Sparrechner.
Ja.
Das muss ich nicht selber im Taschenrechner tun. Man muss halt wissen, wo man die findet. Einfach mal googeln. So, dass man wirklich verhindert, dass man irgendwann, ja, keine Ahnung, Anfang 40 ist oder meinetwegen auch Anfang 50 und denkt, man hat ja so viel gespart und es dann aber irgendwie doch nicht reicht.
Oder berufsunfähig wird oder so. Das sind ja auch Themen, ne?
Genau, also, ja.
Jetzt gibt es ja ganz viele Menschen, finde ich, die mit dem Thema Alter sowieso generell irgendwie Probleme haben,
ja.
Und ich habe das Gefühl, wenn ich mit Leuten aus meinem Umfeld spreche, dass wenn ich sage, okay, sorgst du zum Beispiel für dein Alter vor, dass das für viele so weit weg ist, dass die sich denken, oh ja, gut, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, so in 5 bis 10 Jahren, dann setze ich mich damit auseinander. Beobachtest du das auch und was gibst du dann weiter?
Beobachte ich auch auf jeden Fall, ja. Das, also was weiß ich was, in 30 Jahren.
Ja, ja, genau. Genau sowas. Ja.
Genau. Also ich versuche es dann näher ranzuholen, indem ich dann sowas sage wie, naja, aber guck mal, vielleicht kannst du auch schon mit 40 nicht mehr arbeiten. Mhm. Dann gehen die Köpfe auf einmal auf. Ne? Ja. Also das ist ja dieses 67 oder jetzt ja wahrscheinlich 69. Vom Alter her ist halt so vom, ich sag's mal, das System, vom System so, in dem wir leben, vorgegeben. Aber wer sagt denn, dass das so sein muss? So, also das ist so ein Gedanke, den man sich mal überlegen könnte. Ne? Ach, woher kommen eigentlich diese 67? Ja. So, warum denn nicht 60 oder 50? Aber in dem Moment heißt es natürlich auch, oh, okay, das ist dann nicht mehr der Start, sondern das muss ich dann halt selber machen.
Ja. Ja.
So, je früher man anfängt, desto leichter ist es einfach hinten raus.
Ja, natürlich.
Ist ja ganz klar.
Bei vielen Sachen so im Übrigen.
Ja, ja, stimmt.
Ja.
Und bei den Finanzen natürlich ganz krass. Natürlich ist es ein Unterschied, ob ich 50 Jahre Zeit habe, Geld anzusparen und zu investieren oder 15. Dann reden wir über ganz andere Beträge, die ich auf einmal im Monat stemmen muss, um diese Zeit wieder aufzuholen. Das wird halt sehr, 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 sehr schwierig. Und wenn man sagt, naja, okay, ja, ich fange irgendwie in 5 Jahren dann richtig an, dann kann man jetzt trotzdem mal ein paar Euro schon mal einfach zur Seite legen und investieren. So.
Siehst du denn in deiner Arbeit Unterschiede zwischen Leuten, die Unternehmer, Unternehmerinnen sind und diejenigen, die angestellt sind, was die Beschäftigung mit dem Thema betrifft?
Also Unternehmerinnen habe ich tatsächlich eher weniger, es sind eher die Selbstständigen,
die
aber schon auch wissen, okay, für mich wird nicht gesorgt.
Ja.
Also das heißt, sie sind so vom Mindset schon, ich muss hier echt was tun.
Mhm.
Und die Angestellten, ja, die sind auch so ein bisschen gemütlicher drauf dann vielleicht, ja, irgendwie wird das ja schon. Aber ich würde mal sagen, so die Frauen in meiner Community oder die dann auch meine Produkte kaufen, das ist schon so 50-50, ja, Selbstständige und Angestellte.
Bekommst du auch viele Nachrichten von Männern, die sagen, das ist eigentlich ein spannendes Thema, liebe Natascha, kannst du nicht auch mal was für uns machen?
Ich bekomme schon viele Rückmeldungen von Männern, auch dann so ganz süße Nachrichten, so, und die fangen immer an mit, obwohl ich ein Mann bin.
Ja, genau.
Okay, kannst ja jetzt auch nicht so viel, ist in Ordnung. Brauchst dich nicht entschuldigen.
Ja.
Dann habe ich einige Papas, die für ihre Töchter irgendwie meine Bücher kaufen oder so. Oder auch Männer für ihre Freundinnen oder Frauen. Das ist irgendwie auch, eigentlich, das ist immer das Beste. Eigentlich hatte ich das Buch für meine Freundin gekauft. Aber dann habe ich es im Urlaub doch erstmal irgendwie selber gelesen.
Sehr gut.
Nicht echt sehr süß. Aber so Hilfeschreie im Sinne von, mach doch mal was für uns. Aber jetzt habe ich jetzt nicht bekommen. Da gibt es ja auch genug.
Ja.
Also ich bin jetzt auch nicht die Einzige, die dieses Thema beackern. Also da gibt es ja auch noch 2, 3 recht große andere, hauptsächlich Blogs dann auch, die eigentlich ja sehr, sehr ähnliche Sachen machen, nur halt ein bisschen eine andere Ansprache wählen.
Jetzt gibt es ja ein Thema, das, finde ich, gerade ziemlich hochschlägt, das Thema Nachhaltigkeit, also sowohl im politischen Kontext als, wie ich finde, auch im persönlichen. Also wie viel Zeit investiere ich mit diesem Thema, wo fange ich tatsächlich auch an? Und ich finde, gerade auf diesen Finanzveranstaltungen, die wir ja auch gemeinsam schon erlebt haben, kam häufiger so die Frage nach, wie kann ich eigentlich nachhaltig investieren? Mhm. Gibt es da besondere Spielregeln, die du mit an die Hand geben kannst?
Also erstmal finde ich das sehr positiv, wie sich es gerade entwickelt.
Ja.
Ne? Also es kommen jetzt auch neue Start-up-Banken, nenne ich sie jetzt mal, die sich genau das auf die Fahne schreiben, zu sagen, wir bieten ein grünes Konto mal zumindest. Und zwar nicht mega angestaubt, sondern wir haben eine App.
Ja.
Das reicht ja schon.
Sowas. Ja, ja, das stimmt.
Das ist ja alle anderen schon überholt. Und beim Thema Nachhaltigkeit, also wir sind da, wenn wir jetzt über Aktiendepots, Aktienfonds reden, noch lange nicht da, wo es eigentlich sein sollte, meiner Meinung nach. Man muss schon auch noch ein paar Abstriche machen, gerade wenn es im Thema Diversifizierung eben, ne? Also es ist ja schon, je breiter du investierst, desto geringer ist halt einfach dein Risiko. So ist klar, wenn ich jetzt all mein Geld in Thomas Cook gesteckt hätte, so in eine einzelne Aktie,
schwierig.
Keine gute Idee, sondern so breit wie möglich. Und dafür sind ja Aktienfonds oder eben auch ETFs, passive Aktienfonds, dann echt sehr, sehr gut. Da gibt es mittlerweile auch ein paar, die das grün und nachhaltig machen, also es ist auch immer, wer definiert das?
Ja,
ne? Da fängt es ja schon an. So, was ist eigentlich nachhaltig für mich? Was ist nachhaltig für dich?
Ja.
Und da gibt es jetzt mittlerweile einige ETFs, die sich Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben, und da muss man trotzdem gucken. Also bei einem zum Beispiel ist dann McDonald's mit dabei. Ich denke, ja gut, wer mir jetzt nicht als erstes in den Sinn gekommen beim Thema Nachhaltigkeit. Also da gibt es noch großen Aufholungsbedarf der Industrie. Was man natürlich trotzdem, oder was es auch gibt, sind so Projekte, in die man halt investieren kann, dass ein Brunnen irgendwo in Zentralafrika gebaut wird. Ob der dann halt, ist das Risiko dann entsprechend hoch.
Ja, aber für viele, glaube ich, ist es greifbarer, wenn man wirklich so, gerade auch beim Thema Nachhaltigkeit, wenn man vielleicht ein bestimmtes Projekt hat, das man mit unterstützen kann oder so.
Genau, ja, absolut. Die sind dann auch total schön dargestellt auf diesen Seiten. Man muss sich halt nur bewusst sein, dass das halt einfach nichts, also das ist Roulette.
Ja, ja.
So,
ja,
ne, dann kriegst du, dann werden dir Zinsen von 12% versprochen.
Ja, ja.
Das hat jetzt mit Altersvorsorge nicht so viel zu tun. Das kann man machen. Viele fahren dann irgendwie auch so eine Mischstrategie, dass sie sagen, okay, dann nehme ich jetzt die nicht nachhaltigen Bad Boys halt mit in meinem Gesamtportfolio, mache aber noch eine grüne Wiese auf nebenbei und mache diese in diese Projekte. Oder man kann ja auch in einzelne Aktien, in einzelne Unternehmen, die nach meinen Kriterien nachhaltig sind, kann man ja auch investieren. So. Ja, von daher ist da so eine Mischstrategie vielleicht gerade ganz gut. Aber ich hoffe auch, dass sich da viel tut, oder noch viel tun wird. Ja, weil nachhaltigen Unternehmen nachweislich auch einfach erfolgreicher
ja,
sind.
Ja, absolut.
So. Mhm. Und das gefällt dann natürlich auch wieder den Anlegern.
Klar, ja.
Also Win-Win-Win.
Ja. Besser geht's nicht.
Ja.
Jetzt hast du gerade erzählt, dass es ja manchmal vielleicht Sinn macht, eben in ganz verschiedene Produkte auch zu investieren, ja, sein Geld auch anzulegen. Jetzt höre ich eben da draußen zu und merke so, boah, ich bin aber jemand, der jetzt nicht so risikoaffin ist, eher risikoavers. Was rätst du dann? Wo kann ich einsteigen?
Also Risikobereitschaft ist ein super wichtiges Thema, ist auch echt Kernmodul in all meinen Angeboten, die ich so habe. Weil da einfach echt große Fehler passieren, dass sich die Leute dazu hingezogen fühlen, ach ja, jetzt irgendwie alles hier Vollgas 100. Risikobereitschaft ist ein wichtiges Thema und das Schöne ist aber, also es gibt ja kein richtig oder falsch.
Mhm.
So, es gibt nur, ja, ich fühle mich damit wohl oder ich fühle mich damit wohl und dementsprechend kann man so ein Portfolio dann auch sehr, sehr einfach anpassen.
Ja.
Also wir beide könnten in genau die gleichen Produkte investieren. Du hast halt einen Überhang bei dem einen Produkt, bei dem einen ETF und ich dafür bei einem anderen, der nicht so risikoreich ist. Von daher ist auch da Aktien, ETFs eigentlich für jede Risikoklasse durchaus interessant, würde ich sagen. Ja, man geht dann halt im Portfolio selbst dann einfach weniger Risiko. Und Aktien sind ja übrigens auch gar nicht so risikoreich, wie alle mal denken.
Ja.
Also das größte Risiko, was wir gerade haben, ist nichts zu tun, weil die Inflation 2% einfach mal auffrisst.
Ja.
Gerade sind es, glaube ich, nicht 2%, ein bisschen weniger. Aber langfristig sind 2% geplant. So, das heißt, was ist das eigentlich jetzt aus finanzieller Sicht Schlimmste, was ich machen kann? Ich lasse mein Geld unterm Kopfkissen und es wird 2% weniger.
Ja.
So.
Ja.
Und so habe ich also mit dem Gefühl der Sicherheit Verlust gemacht. So. Und da merkt man schon, irgendwie geht das nicht so richtig überein.
Nee.
Und bei Aktien ist es so, dass die durchschnittlich zwischen 8-9% machen. Also durchschnittlich, durchschnittlich pro Jahr 8-9%. Und über die letzten 40 Jahre ist das, glaube ich, gerechnet. Und es ist auch so, historisch gesehen, wenn man relativ breit investiert hat, konntest du in einem Zeitraum von 15 Jahren, egal welcher 15-Jahres-Zeitraum, konntest du keinen Verlust machen.
Ja.
Du hast immer Gewinn gemacht.
Ja.
Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich so, Moment.
Es lohnt sich also doch, sich zu bewegen.
Mal. Ja. Also ist es gar nicht sicherer Verlust, dem ich da ausgesetzt bin. Und ja, genau. Wenn man dann noch ein paar Fehler vermeidet, die natürlich sehr wichtig sind zu vermeiden, dann passt das schon. Da kann man auch mit einer geringeren Risikobereitschaft auch immer noch viel mehr rausholen als 2% Verlust pro Jahr.
Ja. Jetzt gibt es ja diese sogenannten Robo-Advisor. Also Maschinen im Grunde, die das für mich übernehmen könnten. Was hältst du davon?
Ich bin in meiner Fraktion selber machen. Robo-Advisor finde ich eine schöne Entwicklung so, weil es eben hilft, das auch noch transparenter für andere zu machen, für den Otto-Normalverbraucher sozusagen. Kostet natürlich immer alles Geld. Also die machen das ja auch nicht umsonst, sondern ich glaube so bei 1% ungefähr ist man halt mit dabei und dann muss man sich überlegen, okay, ist mir das wert, dass das jemand macht oder nicht? Bei mir ist ja auch stark das Thema Eigenverantwortung, also selber wissen, was man tut und selber genau das alles nachvollziehen können. Das ist bei Robo-Advisor natürlich dann irgendwann aufgrund deren Algorithmen irgendwann dann nicht mehr gegeben, dass ich genau weiß, was passiert da eigentlich. Also ja, und vielleicht so 1-2 Fragezeichen bleiben dann natürlich auch. Ne? Also im Sinne von, okay, eine Krise haben die jetzt noch nicht mitgemacht, die Robo-Advisor, weil die einfach noch zu jung sind. Die sagen natürlich, dass sie dann dein Portfolio ausbalancieren. Also mein Portfolio braucht man nicht ausbalancieren. Das ist so, wie es ist. Das läuft die nächsten 30 Jahre. Da gucke ich einmal im Jahr rein und mache dann eine halbe Stunde was. Aber dafür muss ich jetzt nicht 1% abgeben. Aber ich bin mal gespannt, was sich da noch tut auf dem Markt. Ja.
Auch da wieder, glaube ich, ist das Thema, was du ja immer so schön, dieses Empowerment. Also die Leute wirklich zu empowern, darin zu bestätigen, verantwortlich ihre Finanzen in die Hand zu nehmen. Und ich, Wissen ist da wirklich Macht, ja. Also wenn du da, wenn du die Dinge weißt, dann kannst du ja auch selbstverantwortlich die Entscheidung treffen. Und da passiert halt nicht sowas, wie dir passiert ist. Oder vielleicht, wenn es passiert, dann kannst du halt schneller gegensteuern.
Ja? Definitiv, so. Ja. Also Wissen ist da Macht und vor allem angewandtes Wissen ist dann da auch Macht. Ja. Und das, was ich auch beobachte, ist, nur durch diese Entwicklung, die die Frauen bei mir auch selber durchgehen, selber machen, diese Eigenverantwortung zu übernehmen, das gibt dir so einen Selbstbewusstseins-Push. Also auf einmal geht es nicht mehr um Geld, auf einmal geht es um Macht, auf einmal geht es um Augenhöhe wieder in der Beziehung, auf einmal geht es darum, auch Entscheidungen treffen zu können, um ernst genommen zu werden. Und da ist dann wie viel Prozent Rendite am Ende raus, also das ist vollkommen egal. Ja. Das ist total nebensächlich. Ja. Es geht wirklich um diesen Prozess zu erkennen, boah, das habe ich geschafft, das habe ich ganz alleine hinbekommen. Und ich glaube, darin liegt eigentlich zumindest bei mir in dem, was ich tue, noch viel, viel mehr Magic. Also ich habe 7% Rendite gemacht. Ja, so, ja, das auch. Ist das Tool. Ist dann hinten raus, hinten raus schön. Und deswegen machen sie es ja auch, Altersarmut und so weiter. Aber ja, nur durch diese Eigenverantwortung, sich selber da reinzuwühlen, zu sehen, boah, das ist ja gar nicht so schlimm. Oh, ich kann ja doch mit Zahlen umgehen. Mhm. Das ist echt einfach sehr, sehr schön, das auch zu sehen, ja.
Das glaube ich. Das gibt einem, glaube ich, selber auch nochmal für die eigene Arbeit so voll Power und Antrieb. Ja. Wir sind fast am Ende und dieser Podcast heißt ja How to Hack. Deswegen zum Schluss gerne nochmal so 3 Hacks, die du den Leuten mitgeben kannst, wenn es um ihre persönlichen Finanzen geht.
Mhm. Hack 1, bei einer Gehaltserhöhung 50% direkt wegsparen. Also vorher ist man ja auch ohne ausgekommen. Mhm, stimmt. Also 50% direkt mal wegsparen, das glaube ich schon mal ganz gut. Punkt 2 spielt auch damit rein. Normalerweise ist es so, dass bei steigenden Einnahmen auch die Ausgaben steigen. Wie durch Zauberhand. Ich wohne auch nicht mehr in der Studentenwut. Sondern je mehr, wenn ich 20 Euro in der Hosentasche habe, gebe ich die aus. Ja. Ich glaube, wenn man das verstanden hat und auch so durch, also da einmal hintergeguckt hat, oh ja, stimmt, je mehr Geld ich habe, desto mehr gebe ich aus. Dann kann man dieses Muster auch durchbrechen und sich wirklich in der Frage, na okay, also vorher bin ich auch ganz gut gefahren, muss es jetzt das neue Auto sein? So. Mhm. Und Hack Nummer 3 würde ich sagen, ja, ohne zu theoretisch zu werden, aber den Unterschied zu kennen zwischen Geld ausgeben und Geld investieren. Mhm. Also ein Auto ist keine Investition. Eine Investition ist etwas, was mir Cashflow bringt, was Geld zu mir führt. Und ein Auto holt immer Geld von mir weg.
Klar.
So, das reduziert sich im Wert, sobald ich damit vom Hof gefahren bin und dann Versicherungen, Reparaturen, Benzin und so weiter. Ich glaube, wenn man das auch mal so diese Systematik verstanden hat und sich hinterfragt, okay, gebe ich gerade Geld aus oder investiere ich das? Wohin fließt das Geld? Fließt das Geld von mir weg? Das ist eine Ausgabe. Fließt das Geld zu mir hin? Ist es eine Investition? Und wenn man so vielleicht noch mit offenen Augen durchs Leben läuft, das ist, glaube ich, auch schon mal viel gewonnen.
Ganz tolle Tipps. Ich glaube, Leute, die jetzt zugehört haben, werden auf jeden Fall direkt anfangen, wenn sie nicht schon angefangen haben. Und die auf jeden Fall auf all diesen Kanälen dieser Welt nochmal folgen.
Ja, sehr gerne.
Wenn sie es nicht eh schon tun.
Genau.
Es war wirklich ein sehr, sehr cooles Gespräch. Vor allem fand ich mit sehr plastischen Tipps. Ja, also eben nicht so in der Theorie, man müsste mal, sondern einfach tatsächlich machen und ins Doing gehen. Und wo fängt man überhaupt an? Ja. Insofern, vielen, vielen Dank, liebe Natascha. Danke dir.
Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.